Im irdenen Körper fehlen Steinsplitter und die Überreste sind schlammverkrustet. Kleine blasse Pilze wachsen dicht auf der Leiche. Größere, bauchige Gewächse sprießen aus dem Mund und den Ohren des Irdenen. Ein zerbrochener Erinnerungsedelstein liegt in der Leiche. Das muss Modina sein.
Also, liebe Lorewalker-Zuhörer, wir müssen euch was sagen. Maurice hat sich leider digitiert zu einem Irdenen.
Ja, also mir geht's hier weniger um besagte Modina. Ja. Mir geht's eher darum, was wir hier sehen und auch finden. Es gibt das in unterschiedlichen Formen in The War Within. Und zwar, die Irdenen sind ja Kreaturen aus Stein. Und die sterben, beziehungsweise sie lassen sich deaktivieren oder gehen dahin, wo sie dann deaktiviert werden. Und die Leichen, wie das auch in diesem Text genannt wird, die werden dann von Pflanzenbefall,
überwuchert.
Überwuchert, ja, genau. Und es gibt einmal so Moos, das finde ich jetzt nicht so spannend, das schrubben die dann ja auch ab, da macht man extra so eine Quest, da holt man so einen Schwamm und dann soll man da so ein paar Irdene reinigen. Aber es gibt halt auch unter anderem diese Irdenen, die von diesen Pilzen befreit werden. Und das scheint ein größeres Problem zu sein. Es gibt auch andere Texte, die darauf hinweisen, dass der Pilzbefall sich vervierfacht hat in der letzten Zeit. Zum Beispiel gibt es hier so einen Eintrag 467215. Und zwar die Mycel-Ausbreitung hat alarmierende Ausmaße angenommen. Mycel. Und greifen auf benachbarte Vegetationen über. Die Fungarier zeigen eine gesteigerte Reaktion. Und so weiter und so fort. Es gibt einen potenziellen Wandel des ökologischen Verhaltens. Wie ist das Tralala? Also, worauf ich hier hinaus will, sind zwei Sachen. Erstens, warum hat dieser Pilzbefall zugenommen? Das ist die erste Sache, womit ich über dir reden will. Und zweitens, was passiert da mit den Irdenen? Könnte es sein, dass diese Fungarier, die da rumlaufen, mal Irdene waren?
Nein. Das glaube ich nicht, aber ja, wir können darüber reden. Ich meine, dass wir mal beide an den Punkt kommen, dass wir über Pilze sprechen. So, ich habe einen Pilz. So. Also, ich mag dich. Ich wusste nicht, dass wir schon so weit sind. Ich glaube, warum sind sie aktiver? Ja, in der Delph, in der Tiefe, oben die Tiefe und in den schallenden Tiefen in einer Tiefe ist das ja auch nochmal besagtes Thema, dass die Pilze sich ausweiten, die Sporen sich ausweiten. Unten in den schallenden Tiefen wird ja auch darüber geredet, dass die sich ausweiten, ne, von da nach oben und sowas. Da gibt's einmal zwei Sachen gibt's dafür. Also, soweit ich das mitgekriegt habe. Einmal, weil mehr Irdene sterben, also sich deaktivieren lassen, ne? Weil sie in den schallenden Tiefen haben sie ja wesentlich mehr, die sie wegschicken. Das heißt, ergo, wesentlich mehr, die befallen werden, ganz normal, also vom ganz normalen Wege her. Und wesentlich weniger Leute, die sie wieder sauber machen können, reinigen können, instand halten können. Das ist eins. Glaube ich, ist zum großen Teil dafür zuständig. Das zweite ist, wir wissen ja generell, dass eine gesteigerte Lebensaktivität dort stattfindet, was ja auch die Haronir sagen, wo wir ja auch drauf kommen, warum ist der eine Dude da unten, der Furchtbrecher in der Hand hat, wo Furchtbrecher liegt, ne, der Genosaurus und der Wurzeltyp, der Botani, der oben auf der Insel von Dorn ist und die Haronir halt ganz klar erzählen uns, dass wir gesteigerte Lebensaktivitäten dort haben. Das kann jetzt natürlich an dem Blut liegen, weil das Blut in Wallung geraten ist, weil Xalatas das Blut erfüllt hat, um loszuschießen oder wie auch immer. Oder der Baum erwacht.
Du hast den Botani erwähnt, ne? Der Botani, da gibt es ja eine Quest, die einen losschickt, um den zu töten. Das ist nur eine Quest tatsächlich.
Ja.
Oh, also es ist keine Questreihe oder sowas. Und diese Quest, da steht halt drin, dass das ein Typ war, der in dem Gefängnis von Dalaran. Ja. Der Name aber von diesem Typen, also von diesem Botani, der weist überhaupt nicht darauf hin, dass das ein Botani ist. Und das stützt eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen dieses, hey, da sind irgendwelche Wesen und die werden von den Pflanzen befallen und verwandeln sich dann in Pflanzen. Also findest du die...
Weiß ich nicht, ja.
Bist du kein Fan von, ich merke das schon.
Nee, ich bin da kein Fan von. Wenn ich das so an Warlords of Draenor versuche zurückzudenken, haben wir da keinerlei Bezüge, dass die Pilze oder die Flora und Fauna dort eben übergeschlagen ist auf die Bewohner. Wir haben immer mal wieder... Das war so ein Fungus-Giganten, also das war ein Burning Crusade eher. Aber da war dann die Einwirkung von die Einwirkung von Neta. Oder, wie ich jetzt auch gerade, da wollte ich jetzt als nächstes drauf kommen, oder in Surama. Da war auch wieder die krasse Einwirkung vom Arkanen. Also die beiden Dinge, du hast immer eine externe Macht damit drin. Einmal bei Surama, beim Dingsbums, der Raid-Boss, der halt absolut viel Arkan mit dazu geballert hat, also komplett durchgedreht ist. Ja. Und in Burning Crusade war es halt extrem Chaos und Neta bis zum geht nicht mehr. Und dann sind solche Sachen entstanden. In Worlds of Draenor hingegen nicht. Das heißt, es kann natürlich sein, dass mit der Zusammenkunft jetzt unten von dem schwarzen Blut in dem Old God, dass da dann, oder von mir aus auch mit dem Licht, ne, dass das, ich meine Licht, wir wissen, Pflanzen wachsen durch Licht, Photosynthese und hast nicht gesehen, wir brauchen Licht für in der Pflanzenwelt. Es kann natürlich sein, dass durch diese Pflanzenwelt, dass sie dadurch getriggert wird oder so, aber sehe ich keine Indizien für.
Es gibt aber tatsächlich einen Fall, wo das ja passiert ist, ne? Und zwar in der Nachtfestung. Ich habe vergessen, wie der Boss heißt gerade.
Ja, über den habe ich ja gerade geredet.
Genau. Ja. Aber da heißt es ja tatsächlich, wenn du den besiegt hast, da redet Khadgar mit Elisande, war das, glaube ich. Und Elisande sagt ja sowas, er ist regelrecht in seiner Arbeit aufgegangen. Was ja genau impliziert, so, hey, das war halt ein Nachgeborener und der hat sich ja verwandelt.
Waren ja drei.
Und du meinst, ja, oder drei, genau. Und ich glaube, im Mythischen sind es drei. Und ich glaube,
die sind immer LFR drei. Das sind immer drei.
Sind es immer drei? Okay.
Sind immer drei Dudes und die haben da auch ein bisschen was drumherum stehen und sie haben halt mit extremen Arkanen versucht, den Garten. Du hast da irgendwas, kannst du darüber lesen. Oder ist es die Bossbeschreibung vielleicht sogar? Auf jeden Fall, irgendwo kannst du was darüber lesen, dass sie halt mit extremen Arkanen versucht haben, die Gärten zu machen. Also da war auf jeden Fall, also ob jetzt das Arkan dafür zuständig war, dass sie aufgegangen sind in ihrem Job, kann man ja jetzt nicht fest sagen, auf keinen Fall. Aber die Indizien sind dafür da, dass es was Externes ist. Also ein Zutat eines noch weiteren Stoffes.
Ja, also in seiner Beschreibung, ich habe die jetzt extra rausgesucht, ist jetzt von Englisch auf Deutsch übersetzt, ist jetzt nicht die deutsche Variante, weil ich die nicht so schnell gefunden habe, aber von Jugend an war der nachgeborene Tellan von der Pflanzenwelt fasziniert. Die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Unkraut, die Fähigkeit von einfachem Gras, sich die Kraft der Sonne zunutze zu machen, die Art und Weise, wie ein Baum in zwei Teile geteilt oder zwei Äste in einen verpflanzt werden, mit Hilfe der Energien, jetzt kommt das, des Nachtbrunnens hat er sich so weit verwandelt, dass er kaum noch als nachtgeborener Elf zu erkennen ist. Er betrachtet sich jetzt als etwas viel, viel Größeres.
Ja, siehst du, das ist das, was ich meine. Du hast halt immer irgendwie eine externe Sache damit bei. Oder sowas. Aber haben wir ja, also keine Frage, haben wir ja definitiv, ne? Also ist ja vorhanden in unterschiedlichsten Formen.
Das Ding ist ja, guck mal, pass auf, diese ganzen Brunnen, die Elfen verwenden, ich habe das eigentlich immer so gedeutet, dass das Ableger sind vom ehemaligen Brunnen der Ewigkeit.
Zumindest Tropfen müssen ja drin sein, ja.
Genau, da gab es ja auch diese Fiolen, die Illidan gerettet hat, als der Brunnen der Ewigkeit zerstört worden ist. Hat Illidan, ich weiß gar nicht, wie viele Fiolen es letztendlich waren, 7 oder so.
Ja, aber die sind ja nicht in den kleinen Mondbrunnen drin. Das ist ja, also du kannst ja schon fast sagen, die Mondbrunnen, die wir so überall haben, das ist so Globuli, ne? Das ist ja so.
Das stimmt, aber zum Beispiel der alte und der neue Brunnen unter Hiyal, ich glaube, da sind Tropfen vom ehemaligen Brunnen der Ewigkeit drin, im Sonnenbrunnen sind drin, beim Nachtbrunnen bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Nee. Das weiß ich gerade nicht.
Weiß ich auch nicht.
Genau, aber beim Brunnen der Ewigkeit, wo ja Yar Sharash ursprünglich drin war, den Amantul ja rausgezogen hat, wodurch ja der Brunnen der Ewigkeit entstanden sein soll, da haben wir ja schon überlegt gehabt, dass das da ursprünglich der Ort gewesen ist, wo auch der Baum drin war, beziehungsweise der Baum und Yar Sharash dasselbe Wesen ist.
Ja.
Und dann hätten wir hier tatsächlich den gleichen Mechanismus.
Ja, nicht nur da, wo du das jetzt gerade sagst. Wir haben in der vorletzten oder drittletzten Folge haben wir ja darüber gequatscht, wie sehr ich diesen Zusammenschluss passe zwischen Schreckensöde in Mist of Pandaria und wo sie da unten herkommen. Ne, also die Mantis und so, dass es mit dem Baum auch, diese Bäume passen ja extrem. Es könnten ja alles, die ganzen Bäume da oben bei den Mantis könnten Ableger des Weltenbaums sein.
Absolut.
Definitiv.
Ich hab zu diesem Thema auch noch mal nachgeschaut, weil die hatten einen Namen, diese Bäume, Curie oder irgendwie sowas.
Ja, die haben mehrere Namen, ja. Also sie sind ja mehrere.
Ja, aber die Klasse an Bäumen, die da sind, haben einen Namen. Ich habe den Namen nur gerade nicht mehr auf dem Schirm. Aber man weiß nicht so ganz genau, was für Bäume das sind. Und da habe ich noch mal ein bisschen recherchiert zu dem Thema, weil es mich gewurmt hat. Es gibt ja die Weltenbäume, so weit, so gut. Ja. Weltenbäume sind Bäume, die entweder von den Drachen oder von anderen göttlichen Mächten gesegnet worden sind, so wie bei Amyrtrasil. Da waren es jetzt nicht direkt die Drachen, sondern war das Elun und die Winterkönigin direkt quasi.
Das ist halt ein Power-Up so. Drin, ja.
Genau. So, und dann gibt es aber noch, im Englischen werden die Great Trees genannt. Im Deutschen einfach große Bäume. Ein bisschen schwierig im Deutschen, weil man so denkt, ja, große Bäume, das ist also jeder große Baum, Great Tree, nein, das ist voll, also groß mit großem G. Whatever. Und bei den großen Bäumen ist nicht hundertprozentig klar, wie die entstehen, aber so eine gängige Hypothese und die man auch, wofür es bei den ein oder anderen Bäumen einen Hinweis für gibt, ist, dass wenn du einfach einen Ast abbrichst von so einem Weltenbaum und den wieder neu einpflanzt, dann entsteht ein Great Tree.
Da gibt's sogar was zu. Buch Sturmgrimm, ziemlich am Anfang steht was zu diesen Bäumen, das passt. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, du hast mich jetzt darauf gebracht. Wir haben diese großen Bäume, nämlich da, wo die damaligen Classic-Weltbosse sind. Im Dämmerwald steht einer zum Beispiel. Im Hinterland steht einer zum Beispiel. Und da sind ja auch die großen Portale in den smaragdgrünen Traum. Wir haben ja auch an kleineren Bäumen, zum Beispiel im Eschental, haben wir eigentlich einen Übergang. Also von der Geschichte her haben wir da einen Übergang zum smaragdgrünen Traum. Aber es ist ein kleiner Übergang. Die großen Übergänge haben wir auch im Spiel und die sehen wir auch. Das sind eben die Weltbosse. Und im Sturmgrimm-Buch wird, glaube ich, sogar darüber geredet, dass es Safe-Äste sind vom Weltenbaum. Genau. Und man damit eben diese Portale ermöglicht. Das wäre halt krass.
Genau, es gibt sehr viele Hinweise dafür. Es gibt nur nie diesen einen Satz, der sagt, dass das immer so sei. Zum Beispiel der Blossom Ancient, das ist ja auch so ein Urtum, da heißt es auch, dass er aus einem Zweig eines großen Baums gemacht worden ist, so wie ein großer Baum von einem Weltenbaum gemacht worden sei. Also es gibt so eine doppelte Referenz. Und in den Chronikenband 4, die ja erst vor einiger Zeit erschienen sind, dort heißt es noch einmal, dass als Yasharash von Amantul herausgezogen sein soll, dass mehrere Körperteile, also das steht explizit Plural, auf Pandaria oder auf das Land, was wir heute als Pandaria kennen, heruntergefallen sein sollen und dann eins mit dem Land geworden sein sollen. Ja. Und das Herz sei nur eines der Körperteile und so weiter und so fort. Und sollte Yasharash dieser Baum oder ein Tumor in dem Baum gewesen sein, dann sind natürlich vielleicht auch Zweige und Ähnliches herabgefallen und haben diese Bäume begründet.
Ja, ich meine, es würde immer noch passen zu dem Ding, was Anzurek da unten halt hängen hat, ne? Es könnte ein Körperteil sein. Also, wir wissen immer noch nicht genau, was es ist. Und es könnte sehr gut passen.
Ja, also wir haben auch extrem viele Hinweise, dass Weltenbäume eigentlich immer Dings sind. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Die Art vom Baum. In der nordischen Mythologie sind die auch immer präsent. Zum Beispiel Yggdrasil ist auch so ein Baum.
Ja.
Ich weiß nicht, wo du drauf Eicheln.
Ach so.
Ist es Eicheln?
Kein.
Nee, warte. Yggdrasil war eine Esche. Ich krieg das gerade nicht mehr auf dem Schirm. Aber mir geht es darum, dass dieses Ding, dieser Samen in Dings auch so ein bisschen aussieht wie eine Eichel. Im Übrigen, sehr spannend, die die Kybaribäume, oder wie die heißen, von den Mantis, die haben auch Eicheln.
Stimmt, die muss man also sammeln in der Quest.
Genau. Also, ich weiß nicht, ob alle Bäume jetzt Eicheln sind oder ob. Ich glaube, es gibt Hinweise darauf, man weiß genau, was Dings ist, Garnier, glaube ich.
Boah, keine Ahnung.
Das wird irgendwann mal gesagt. Ja.
Das wüsste ich nicht.
Ja. Ich bin gerade ein bisschen am Freestyle. Das sind so Sachen, die weiß ich auch nicht mal aus dem Kopf.
Ja, ey, also wenn du aus dem Kopf genau wüsstest, welcher Baum welche Eichelarten hat, ne? Also ich meine, du bist. Dann langsam wird's verrückt. Langsam.
Das stimmt. Aber du weißt, worauf ich hinaus
will. Ja, also, voll.
Lange Rede, kurzer Sinn ist, es gab einen Weltenbaum, der war da, wo der Boden der Ewigkeit war. Mhm. Dieser Weltenbaum war befallen von einem Tumor. Den kennen wir unter dem Namen Yasharash. Und den hat Amatul rausgezogen.
Wenn du das gerade erzählst, es passt einfach nur, um das mal einzuordnen, es passt so genial zu dem, was wir schon ein paar Mal jetzt gesagt haben, dass Chris Metzen einfach nach Mist of Pandaria weitermacht. Mhm. Legion und alles hat es nicht gegeben. Der holt jetzt seinen Illidan-Plot raus, der macht mit den Yashara-Überresten weiter und so weiter. Es passt alles so krass einfach, dass Chris Metzen einfach da weitermacht, wo er aufgehört hat. Es ist komplett crazy.
Ja. Also, entweder wollte er es damals schon erzählen oder er hat sich halt überlegt, okay, wie verbindet er jetzt die Fäden?
Ja, gut. Eine Mischung aus nach beiden. MOP war er ja nicht mehr. War er ja nicht mehr. WOD hat er ja nicht mainly mehr gemacht. Da war er ja nicht Director. Das war ja das schon stimmt. Afrisabi. Das Ende von Mist of Pandaria hat Afrisabi ja schon gemacht. Deswegen, also es kann gut sein, dass er jetzt einfach komplett sein Ding erzählt.
Ja, passt. Und was ihm natürlich ein bisschen in die Hände spielt, ist, dass WOD nicht auf Azeroth war, dass Shadowlands nicht auf Azeroth war. Die Dracheninseln ist auch so eine kleine, ich sag mal, sehr abgeschlossene Gegend. Genau. Klar gibt es Verbindungen und so, aber
eigentlich ist
nur Legion so richtiges Azeroth-Addon. Ich glaube, damit kann er einigermaßen gut leben.
Ja, aber das passt auch wieder, ne? So Legion, wenn man bedenkt mit dem Weltenbaum dort und mit dem Tumor und so, passt es ja in die Analogie. Also es erklärt ja quasi den Hintergrund, dass ein Baum überhaupt einen Tumor besitzen kann in der Art und dann so übergehen kann. Und auch von den Bäumen wissen wir ja, wenn die da runterfallen, die Äste, dann werden daraus bösartige Trends, die wir wegkloppen müssen, Alter. Also, das kann schon sehr gut sein. Deine These, die passt schon. Und dass die Bäume da unten in Mist of Pandaria Überreste oder teilweise Sachen sind, die von dem Elunathir abstammen, ja, passt die Faust aufs Auge.
Ja, und so kannst du Elune im Übrigen auch mit der Lehre verbinden. Ne? Das ist ja auch immer so ein Ding, wo man, einige Leute denken, sie ist bei Natur aus der Lehre, das kann auch sein. Aber wenn du willst, können wir auch über Yasharash gehen. Und ich glaube, das wäre auch so eine Chris Metzen-Story.
Voll.
Also, dass man Elune nicht immer dunkel war, sondern sie wurde dunkel durch Einflüsse oder so.
Jetzt zumindest. Ja, ich meine, Elune ist immer noch so ein Point. Elune kann immer noch Azeroth sein. Das ist halt immer noch so ein Ding oder so ein Yin-Yang mit Azeroth sein,
mäßig, ne? Das hatten wir ja schon voll oft. Elune kann alles Mögliche sein. Wir haben so viel. Elune kann gar nichts sein. Elune kann Eona sein, kann Azeroth sein, kann alles Mögliche.
Ja, aber ich finde gerade momentan sieht es sehr, sehr krass aus mit diesem Yin-Yang und Azeroth im Zusammenhang. Das passt. Mhm. Aber dann würde das tatsächlich auch mit der Wolke um die Weltenseele rumpassen, mit dem Blut drumherum, mit allem. Also, wie gesagt, da unten im Raid, ich bin ja immer noch gespannt, ob wir jetzt morgen eine Quest bekommen werden, weil morgen kommt ja der Story-Mode raus. Ob wir da noch eine Raid-Quest bekommen, weil wir haben ja keine bisher. Und ob da noch eine Erklärung kommt mit dem, was da. Ich meine, die können ja nicht das Blut und diesen ganzen Raid da so stehen lassen und nicht erklären, was hat das damit auf sich. Das finde ich momentan ein bisschen wild, weil niemand in Ash-Kahed geht darauf ein. Das verstehe ich gerade halt einfach gar nicht.
Ja. Ja, also das Schwarzblut, ich meine, das Schwarzblut wird thematisiert, immer mal wieder.
Ja, aber. Im letzten Cinematic auch zum Beispiel. Klar, ne, wenn die dann so zeigt, wenn Aleria ihre Sicht anmacht und sieht, ne, Übrigens geil, ja, dass sie die Dämonensicht einfach in Leere umgewandelt haben. Finde ich sehr gut, by the way, für zukünftige Klassen anscheinend. Dass es sich ja auch ausbreiten kann, ähnlich eines Pilzgeflechts. Das größte Lebewesen, was wir auf der Erde haben, jetzt kann ich auch mal ein bisschen mit schlaue Worte punkten hier. Das größte Lebewesen auf der Erde ist tatsächlich ein Pilz. Der geht über mehrere Quadratkilometer. So groß ist der. Und genau so stelle ich mir das auch vor, wie sich das Blut da so ausbreitet. So eine Art Organismus halt, ne?
Ja, und dann bis zum genau. Es gibt so einen mega krassen Pilz, der irgendwie unter der Erde lebt, in irgendeinem so Nationalpark oder so. Ich habe das auch mal aufgeschnappt, ja. Passt auch relativ gut zu den alten Göttern, die Pilze da reinzunehmen, weil die Pilze sind ja so ein Pilzgeflecht, was unter der Erde ist. Das passt schon mal gut zu den alten Göttern. Und die Pilze sind in der Natur ja sehr, sehr wichtig dafür, dass die ganzen Pflanzen noch untereinander kommunizieren können. Es gibt irgendwie, ich glaube, man findet das populärwissenschaftlich irgendwie unter dem Begriff Internet des Waldes oder so.
Ja.
Damit meint man, dass wenn zum Beispiel ein Baum eine Krankheit hat oder so, dass die anderen Bäume das erfahren, weil die Bäume untereinander durch das Pilzgeflecht im Boden unter anderem und durch die Wurzeln der Bäume miteinander verbunden sind. Und dann können die anderen Bäume sich quasi schon auf diesen Krankheitsbefall vorbereiten und ihr Immunsystem quasi aufbauen und sowas alles. Genau, und die alten Götter, die unterwuchern ja auch Asgard komplett und die haben, da ist halt die Frage, wie sehr das vorherrscht, da haben wir sehr wenig Einblicke, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die alten Götter auch sowas ähnliches wie ein kollektives Bewusstsein haben. Ja. Nicht die alten Götter an sich, aber ihre jeweiligen Domänen.
Ja.
Ne?
Ja, ich würde auch sagen, dass so Tumore wie Ilginov und so miteinander vernetzt sind und kommunizieren und so. Also ich sag mal so, wir gehen jetzt davon aus und dann kommt Sargeras morgen mit Illidan zurück, die eilen auf uns zu und sagen uns, boah, wisst ihr was, Azeroth hatte mich damals eigentlich gerufen, ich wollte nur das Reststück von Yashara weghauen und ihr habt mich jetzt weggesperrt und jetzt ist da alles voll zu mit und so. Ja, sowas könnte das sein, ja. Dass er das zerstechen wollte. Ich meine, den Zahnstocher, den er dafür benutzen wollte, war ein bisschen groß, muss man schon sagen. Der war wirklich ein bisschen sehr groß, um das dann wegzuhauen. Aber
das ist so abgefuckt, ne? Also, es gibt so viele Fragezeichen bei diesem Event. Also was aus dem Schwert wird, ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Aber was hat dieses Schwert jetzt genau ausgelöst? Jetzt sind wir in dieser unterirdischen Welt.
Ja.
Und es gibt mehrere Dinge. Einmal wird uns gesagt, der
Beledar.
Kristall, Beledar, genau, dass der seitdem zwischen Licht und Dunkelheit wechselt. Mhm. Das heißt, damit wird auch gesagt, der war schon vorher da, nur damals hat er noch nicht gewechselt.
Mhm.
Richtig? Ja. Genau. Und es wird, glaube ich, auch gesagt, wegen zeitlicher Einordnung, das ist ja auch so ein wichtiges Thema, ich glaube, die Arati waren da, bevor der damit angefangen hat, richtig?
Ja.
Genau, das heißt, die waren eine Weile da, sind schon abgestürzt. Das hat, der Abschuss scheint nichts mit dem Schwert zu tun zu haben. Das Schwert stach später ein.
Genau. Gut. Und jetzt kann man noch überlegen, wir sind hin mit unseren Artefaktwaffen, hin und haben die absorbieren lassen vom Schwert, um die Macht darin zu neutralisieren. Das war, ich wollte es noch mal genau nachgucken, mit was Magni damals gemacht hat. Aber maybe ist in dem Moment auch Beledar ein Teil absorbiert worden. Und dadurch,
weil Xanatar dabei war.
Ja, kann ihr Plan gewesen sein, actually. Oder sie hat es dadurch gesehen. Das kann auch sein, dass sie dadurch überhaupt erstmal die Informationen darüber bekommen hat. Aber einfach aus der Art und Weise, wie dieses Ding funktioniert, eine Gramklinge, wir absorbieren, packen rein, um zu neutralisieren. Und das Licht unten ist natürlich dementsprechend stark. Vielleicht hat der Naru auch wirklich helfen wollen. Kann ja auch sein, also vielleicht sind da unten ja Naru drin. Und die wussten, okay, das ist schon richtig so. Vielleicht haben die auch zu Magni gesprochen, dass der das überhaupt so machen muss. Die haben dem die Anleitung gegeben und ihn angeleitet. Und während wir dann alles da reingeballert haben, hat der Kristall mit reingeballert, um eben das Schwert ja zu neutralisieren. Und dabei hat er vielleicht zu sehr sich selbst aufgegeben.
Ja. 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 Ja, könnte sein, dass er Kristall geholfen hat.
Und nur die Arati durch die heilige Flamme geben ihm noch genügend Energie, dass er es schafft, sich am Leben zu halten, wie Velen es ja auch schon getan hat.
Mhm.
Und wir Priester tatsächlich in der Klassenhalle auch.
Finde ich interessant, was du sagst. So habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht.
Kam mir jetzt auch gerade eben erst.
Ja, ist auf jeden Fall plausibel.
Könnte passen.
Also ich bin eher gerade bei diesen Uther-Ding, als Arthas Uther getötet hat. Da gibt es ja diesen, auch den Cinematic von, wo dann die Seele gesplittet wird. Ja. Das Sagerath, er wollte nicht die Bele da treffen, er wollte irgendwas anderes treffen.
Ja, egal.
Aber da war halt der Kristall in der Nähe und dieses Schwert hat so viel, ist halt eine Gramklinge und dann ist der Kristall quasi so ein Kollateralschaden.
Glaubst du? Ich meine, imagine, wie weit das Schwert weg ist vom Kristall.
Ja, das ist der Haken daran, ne? Es ist so weit weg.
Das ist schon sehr weit weg, ja. Also wir wissen nicht genau, wie
vielleicht die... Vielleicht wär's normalerweise nicht möglich, aber es ist vielleicht deshalb möglich, weil es bereits irgendwelche Verbindungen gibt, wie durch, keine Ahnung, Xetun oder so, der da irgendwie hingebuddelt hat, dass es halt so ein Pilzgeflecht, das Leiter gibt oder so.
Ja, kann. Was Malfit gerade schreibt, finde ich auch ganz interessant. Ein Kristall, der auf die Schwingungen des Einschlages reagiert. Haben wir sehr viele Quests zu in Cholazar-Becken, ne? Mit diesen Kristallen und so und Schwingungen. Wir wissen, dass sie auf Schwingungen reagieren mit dem Bären. Auch hier wieder Klaxives. Das Bären, was auf die Schwingungen reagiert und dadurch zerbricht oder sich aber auch aufbaut, würde passen.
Wir kriegen da ja sogar sogenannte Resonanzkristalle als Währung.
Ja.
Und also der Kristall, der ist ein Resonanzkörper, das wird sehr stark impliziert.
Ja.
Die Frage ist, auf was alles kann der Resonant reagieren, ne?
Ja.
Also auf den Gesang von Arzort scheint der Resonant zu reagieren, zumindest wenn es Arzort ist, aber davon gehen wir jetzt mal aus.
Naja, aber du musst das englische Wort nehmen, ne? Radiant Echo.
Strahlender Gesang.
Ja, es ist schon eher so ein, ich glaube, was sie damit rüberbringen wollen, was das ist, es ist eine manifestierte Melodie, eine manifestierte, etwas Geistliches, Mentales, was sich manifestiert hat von Azeroth. Weißt du, was ich meine? So kommt das rüber.
Halt, ich meine, die Optik ist ja eher so Richtung Stern. Habe ich ja schon mehrmals gesagt, ich weiß, du magst das nicht, aber Radiant ist natürlich Strahlung erstmal.
Ja.
Das passt natürlich so, Strahlenausbrüche von einem Stern, aber in Strahlung kann ja Information kodiert sein. Ich meine, Elektromagnetismus, LTE, 5G, whatever ihr nehmen wollt.
Oh, jetzt gleich holen wir die Aluhüte raus.
Aber ist natürlich jetzt so in Fantasy runtergebrochen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so die Idee war, okay, wir können Informationen kodieren. Ist auch nicht so abwegig, weil wir haben es ja auch mit den Titanen zu tun. Und die Titanen sind digitalisiert und so weiter. Ne? Also
nicht nur das, auch im Wurzelwerk, wie wir es ja gerade mit den Pilzen schon hatten, da sind Informationen im Wurzelwerk gespeichert und auch im Licht kann gespeichert sein. Die Titanen speichern über sowas, also das kann natürlich schon sein. Also die speichern ihre Weltenseele, sieht literally aus wie mehrere zusammenhängende Punkte, die wie ein Datenkern ja sein sollen. Von da an, das passt auf jeden Fall. Und von apropos Stern, ich bin immer mehr auf deiner Seite, dass wir einen Stern innerhalb von Azeroth haben. Ob es der Stern ist, wie wir einen Stern denken, also so eine Sonne, blablabla, natürlich nicht. Aber es wird so eine Art Stern sein. Und ich glaube, es ist Licht. Wir haben Licht bei uns. Und ich glaube, ich wollte immer, dass Azeroth muss über dem stehen. Es darf nicht eine der Entitäten sein. Es darf nicht irgendwie zu Licht oder zur Ordnung oder sonst was gehören, weil das würde die zu sehr upgraden, diese Dinger dann, weil Blizzard hat das ja irgendwie so literally schon so gebastelt, dass das gar nicht sein kann. Mhm. Aber jetzt momentan bauen sie es ja tatsächlich so hin, dass sie Licht sein könnte. Also wir haben von mir aus eine komplette Gegenseite zu unserer Welt, unserem Universum auf der Seite der Leere. Und hier auf der Seite ist das halt einfach unser Main Point. Ganz klare Geschichte. Wir brauchen das Licht, das ist für alles.
Also, wenn man den Mythos der Titanen liest, ne, mit wie dieses Universum entstanden ist. Dann hast du diesen Konflikt zwischen Licht und Schatten. Und wenn Azeroth die Schöpfergöttin ist und der Schatten verloren hat, muss Azeroth das Licht sein. Ja. Das Einzige, was jetzt noch sein könnte, ist, dass es halt verschiedene Varianten des Lichts gibt. Ja, dass die Naru und Azeroth zwar beides Licht sind, aber dass sie trotzdem nicht
Leere und Schatten.
Naru, genau, ja, oder ja, genau sowas in der Richtung, dass die Naru jetzt nicht im Auftrag von Azeroth unterwegs
ist. Nee, glaube ich auch nicht. Das auf keinen Fall.
Genau, genau. Also du kannst halt innerhalb des Lichts jetzt noch sowas wie Fraktionen auftun oder Zugehörigkeitsgefühl oder sowas.
Denke ich, ne? Denke ich, dass wir das gleiche System hier haben. Und deswegen bauen sie das auch gerade so unglaublich krass bei der Leere auf, damit wir es beim Licht verstehen. Deswegen bauen sie das bei der Leere gerade so sehr, sehr, also ist ja wirklich erstaunlich, dass es die Void gibt und die, also die Leere gibt und den Schatten gibt, was zwei komplett unterschiedliche Dinge in einer Entität sind. Und jetzt kommen sie auch extra mit der heiligen Flamme, ne, um das alles ein bisschen aufzubrechen und aufzudröseln. Ich glaube, das wird es schon sein, ja.
Ja, safe. Also was nicht unbedingt safe, aber ich gehe stark davon aus. Es gibt ja auch dieses Buch, Palmavats, irgendwas des der kosmologischen Dimension oder so. Das Buch, was man bei den Magier findet. Und da wird ja auch sehr stark argumentiert, dass reines Licht und reines Schatten und so weiter viele Magier zurückhält. Also Leute, die denken, dass reines Licht und so weiter existiert. Interessanterweise in den Chroniken, Band 1, steht auch was zu dem Thema. Da steht, dass im physikalischen Universum Pure Light, also reines Licht, nicht existieren kann. Das steht in den Chroniken, Band 1.
Ja, es braucht den Gegenpol.
Es braucht einen Gegenpol oder es muss gebunden werden. Und da ist dann die Idee, okay, die Arati haben das binden das Licht über Feuer zum Beispiel.
Ja. Du brauchst eine Kanalisierung. Ist ja bei den Leylinien und der Magie, der Arkanen-Magie quasi gar nicht anders. Die müssen ja auch über Kristalle, über Fokusse oder über Runen die Leylinien bündeln, kanalisieren und dadurch können sie dann zaubern. Also quasi immer so. Das passt dann ja halt auch so gut da rein. Auf jeden Fall passt das gut da rein. Das passt sehr gut.
Das Spannende ist, aber es ist noch mehr passiert, als das Schwert von Sagaras eingestochen ist. Ich habe mal dazu dieses Bild hier rausgesucht.
Schöne Gegend.
Unter anderem. Genau. Als ich so durch The War with It gequestet bin, Ich habe mir schon gedacht, dass The War of Wind angekündigt worden ist auf der BlizzCon, ne? Aber je mehr ich dann noch selbst mal da lang gelaufen bin und so, ich habe mir immer die Pflanzen angeguckt, weil ich fand die Pflanzen wild.
Absolut geil. Ist das so. Übrigens, kleines Gimmick, in Heilsturz sind die Pflanzen alle nach dem Kristall ausgerichtet und wachsen zum Kristall hin, also wie Blüten, die sich halt zur Sonne.
Ja, das ist richtig.
Und gehen dann auch auf zu. Haben die richtig gut gemacht tatsächlich, ja.
Auf jeden Fall. Und genau, also ich habe mir über die Pflanzen angeschaut und ich hatte den Eindruck, dass nicht unbedingt alle, aber sehr viele Pflanzen da nicht hingehören. Die gehören weder auf die Oberfläche noch in ein unterirdisches Reich. Und ich habe dann tatsächlich, ich bin ja ein bisschen spät dran mit Durchquesten und sowas alles, ne? Ich weiß, es tut mir leid. Ich habe dann tatsächlich jemanden gefunden, der genau über dieses Thema gesprochen hat.
Okay.
Und zwar ein Baum.
Der ist gut, der Dude.
Entschuldigung. Der Kollege, genau.
Die Frage, ob der ein Baum ist, die stellen wir uns einen anderen Mal, ne?
Ja, er sieht sehr unbäumlich aus. Aber ich glaube, der Harunier, der uns da hinschickt, oder die Harunierin, ist das die weibliche Form? Ich weiß es nicht.
Für die Schneckenquest, damit die Schnecke abhaut.
Genau, die sagt, es ist ein Baum, also ist es ein Baum für mich. Und der sagt Folgendes. Eigentlich direkt im ersten Satz ist die große Bombe. Dies war einst ein großer See.
Ja, ich meine, wir haben ja in Heilsturz auch den See. Und ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, weil sonst kriegen wir wieder YouTube-Kommentare, aber. Ja, wenn noch eine Kruste drumherum gebaut wird, sind die Pflanzen drunter natürlich fehl am Platze.
Ja.
Wenn noch eine zweite Ebene draufgezimmert wird mit Kaskaros Hammer.
Ja, also die, beziehungsweise es ist halt voll kompliziert. Wie gesagt, die Pflanzen, die da alle sind, ne?
Ja.
Einige der Pflanzen gehören dahin. Unterirdische Pflanzen, so typische Pilze, Moose. Mit ja. wenig Licht kriegst du das argumentiert und so. Aber da sind auch sehr viele so Gräser.
Algen sind da.
Und
das dann ist sind sehr da noch. Wild.
Genau, und es sind so komische Biolumineszenzpflanzen, wie man sie ja. von unter Wasser kennt und so.
Ja. Auf dem Weg hoch zu den schallenden Tiefen.
Genau, das war alles mal was vielleicht unter Wasser. Oder vieles davon. Vielleicht nicht alles, aber vieles davon. Mhm. Und unser Baum hier, der erzählt weiter. Im Laufe der Zeit brachen die Wurzeln seinen Boden auf und ließen das Wasser abfließen. Und einige der Questgeber sprechen auch immer von einem Untermeer.
Ja, das ist ja auch oben der Fisch, den du ja wieder hilfst, also dieser Wächter, den du hilfst. Und es kommt so rüber. Du hast ja auch immer noch diesen Wächter, der oben um Bälle da rumfliegt, ne? Da hat noch keine Sau drüber geredet. Keine Sau hat ein Wort darüber verloren, dass da oben die ganze Zeit ein Wächter rumfliegt, der uns eigentlich echt böse anguckt. Ja, so ein richtig großer Wächter, Oktopus halt. Und dann haben wir die Quest mit dem Fisch. Wir werfen den Fisch wieder rein, wir finden heraus, das ist einer der Original Ensoft-Diener. Wobei, ich glaube nicht, dass er Ensoft per se dient. Maybe sind die auch so fraktional, so eher regionsgebunden, ne? So manche regionale Oktopusse hat er auf seine Seite ziehen können, andere wiederum nicht. Egal, auf jeden Fall sagt er ja, ey, verpiss dich mit dem Licht. Aber ansonsten finde ich dich echt cool. Danke, dass du mir geholfen hast. Bist ein Dude. Und was doch viel wichtiger ist, und jetzt wird's interessant, weswegen ich da mit dem Ensoft drauf komme. Er erzählt ja darüber, wie die Kobis getrügt werden von irgendwem, wahrscheinlich Xalatas, und falsche Implizierungen zur Lehre ihnen gemacht werden. Und sie denken, sie folgen irgendwie dem Schatten. Dabei werden sie halt einfach nur manipuliert. Und da zeigt dieser Oktopus, dieser Wächter, zeigt da halt einfach, dass es auch hier anscheinend wieder diesen Unterschied zwischen Void und einfach nur Schatten gibt. Also der gehört natürlich zum Schatten, zur Lehre irgendwo, aber folgt jetzt nicht unbedingt den alten Göttern in dem Sinne. Und da ist ja ein tiefes Meer. Also wenn in die eine Richtung, nach Norden, ein tiefes Meer ist, wo die in der tiefsten Tiefe leben, dann muss Ashkahit natürlich genau das Gleiche sein. Müsste, muss ja quasi, allein nur von dem Level her, wenn wir das sehen, dann müsste das ja da sein.
Ja.
Also passt das. Also passt das und der Baum, als er gepflanzt wurde oder als die Wurzeln sich dann breit gemacht haben. Das ist jetzt die Frage. Der Baum wurde rausgerissen. Wahrscheinlich ist er danach erst expandiert.
Was meinst du mit expandiert?
Also die Wurzelwerke haben sich weiter ausgebreitet.
Das genau, heißt, also wir wissen ja bei Eluna hier, dass die Wurzeln übrig geblieben sind. Dann hat Eona da diese Wächter etabliert. Das waren wahrscheinlich die Harunier oder die Vorfahren der Harunier, falls die sich entwickelt haben
sollen. Ja, irgendwie sowas, genau.
Genau, und dann sind die Wurzeln wahrscheinlich weitergewachsen und dann ist das passiert, was ich gerade vorgelesen habe, dass die Wurzeln da durchgedrungen sind und dann ist das Wasser abgeflossen.
Dann konnten sich die Neruba dahin setzen. Mhm. Vielleicht genau, wurden die Neruba sogar auch hingesetzt, um den Weltenbaum oder die Überreste, weil sie hatten ja damals einen Pakt mit der Lehre, das wissen wir ja auch.
Ja.
Um dann eventuell darüber zu haushalten. Zu gucken, zu achten, was auch immer sie damit machen sollen.
Ja, ich hab noch was dazu, nur damit wir das vollständig haben. Der Abgrundflüsterer, ich glaube, so nennt sich der Fisch, wenn er sich in den Tintenfisch verwandelt, der sagt, dunkles Blut regnet aus dem falschen Himmel.
Der falsche Himmel ist für die natürlich die von Kaskaros aufgezimmerte Decke, ne?
Genau.
Boah, ich sehe uns in Last Titan, dass wir diese Decke wegmachen und wir Ur-Azeroth haben. Und das ist das Azeroth, wovon die im Buch auch gesprochen haben, auf der verbotenen Insel. Ne? Wo die Lehre uns sagt, ey, es ist nicht Azeroth. Azeroth ist das, was die Titanen obendrauf das nennen. Aber, wait a moment, da drunter, das ist ein ganz anderer Planet.
Auf jeden Fall. Und crazy. Wenn wir diesen Abgrundflüsterer einen Funken Glauben schenken können, sagt er ja, also was uns da unten erwartet, schwimmt in diesen dunklen Gewässern und werdet von ihnen verwandelt. Kein Licht scheint in diesen Tiefen.
Ja. Ja, das würde ich eher als metaphorisch vielleicht deuten. So, ihr kommt endlich von eurem Licht ab. Also ihr folgt halt der Schatten. Also ich meine, wie gesagt, der Schatten kann ja im Böswilligen sein wie Xalatas und dich übermannen wollen. Aber auch sonst kann der Schatten ja kommen, wie zum Beispiel beim Schattenpriester und der Schatten-Naru in der Klassenhalle, dass der dich trotzdem natürlich haben will, aber jetzt nicht mit dir den dritten Weltkrieg vom Zaun bricht, so quasi, weißt du? Und dann passt das schon. Mhm. Was jetzt noch ganz interessant ist, ne?
Ja.
Guck mal, der Baum hat damals den Nachtelfen ihr ewiges Leben gegeben.
Ja.
Unsterblichkeit. Jetzt erinnere dich zurück an das Cinematic von Anzurek und Neferis. Sie haben den Pakt aufgegeben. Hat die Lehre das Gleiche in der Art mit diesem Baum gemacht und mit diesen Spinnen gemacht? Sind die Neruba eventuell das Pendant zu den Nachtelfen, also Hochwohlgeborenen damals, dass zum Beispiel, was weiß ich, sei es jetzt Yashara oder Jok oder was auch immer, hat gesagt, ey, hier, wir infusen diesen Baum und ihr seid da, ihr passt auf den auf und ihr nutzt die Essenz sozusagen und ich ermächtige euch. Und dadurch, dass die Königin gesagt hat, nö, ab jetzt ist dieser Pakt vorbei, haben sie ihre Unsterblichkeit, ihre krasse Lebensessenz verloren. Das wäre so eine richtig krasse Analogie zu den Nachtelfen. Würde halt übelst passen.
Ich meine, ich habe viel gerätselt um diesen Teil in dem Cinematic, ne? Wo es heißt, also als dieser Deal ausgeschlagen worden ist und dann unterhalten sich die beiden, also Tochter und Mutter, da wird er erzählt, dass das Volk leidet und so.
Ja. Ja, dann auf einmal, ne? Also mit der Zeit leidet es dann.
Genau. Mich hat das weniger an die Nachtelfen erinnert und mehr an die Nachtgeborenen. Genau, mit den Verdorrten, dass die quasi von den magischen Kräften abgeschnitten sind. Genau.
Wie die Blutelfen es ja teilweise auch hatten mit den Getriebenen.
Mhm. Genau.
Würde ja aber auch das, also wär ja tatsächlich das Gleiche. Wenn wir jetzt darüber hinausgehen, dass wir in der nächsten Erweiterung die Elfenerweiterung bekommen, kann man vielleicht spekulieren, so ganz weit weg spekulieren. Und weswegen die ermächtigten Neruba auch so aussehen, wie sie aussehen, kann man ganz, ganz eventuell spekulieren, dass die Neruba den gleichen Stammbaum irgendwo ganz grob wie die Elfen haben.
Oh ja.
Völlig.
Oh Gott.
Und das wäre so geil.
Was wild ist. Vor einem halben Jahr oder so, ne, hat Pyromancer spekuliert, dass die Trolle sich aus den Nerubern entwickelt haben oder umgekehrt.
Ich würde sagen, die Nachtelfen. Also die Elfen.
Ja. Ja, aber die Elfen sollen ja angeblich von den Trollen
abstammen. Ja, sollen, ne?
Ja.
Schwierig. Aber das fände ich schon.
Ich kann es auch nicht so genau sagen. Vor allem die Harunir grätschen da gerade sehr seltsam rein. Ich glaube, es ist nicht so eine lineare Abfolge. Ich glaube, es ist parallele Evolution. Die einen haben so entwickelt, die anderen so.
Kann natürlich auch sein, je nachdem, welche Macht da halt mit reingegangen ist. Ne?
Genau.
Und dann würde das halt auch passen. Und dann halt passt es auch mit dieser Machtzugehörigkeit zum Baum. Die Suppe da ist dann von mir aus halt nicht der Brunnen. Ja, doch, ist dann so eine Art und Weise ein Brunnen. Die Suppe, die da drunter ist. Diese Atemgrube, die ja wirklich sehr speziell ist und ganz, 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 ganz komisch.
Es hat sehr. Das ist halt, also das Blut regnet von der Decke. Das ist schon mal interessant. Also das Blut ist also laut dem Fisch. Der Fisch kann euch auch Bullshit erzählen. Ne? Ist halt
ja, es kann natürlich auch metaphorisch gemeint sein. Ne? So als
Blut. Ja. Aber das heißt eigentlich, das Blut kommt von oben und nicht von unten. Und das ist schon so eine Sache, wo ich mir sage, heißt es nicht, die alten Götter haben voll tief gegraben und so, dann müsste das ja eigentlich überall sein.
Aber Yasharas rausreißen könnte das sein.
Mhm.
Ja, weil danach haben sie erst. Also es kann natürlich sein, dass da, ja.
Das Ding ist halt, darüber wird ja auch viel diskutiert, ne? Ist das Schwarzblut von Khafun, Yasharash oder Enzorf? Oder von dem vierten Unbekannten.
Genau. Fünften.
Also Yogg-Saron ist ziemlich raus, glaube ich. Also ja, weil der ist halt weit weg und so. Und der wurde auch lange nicht referenziert so richtig. Enzoth wird durch den Fisch ins Spiel gebracht. Yasharash wird ins Spiel gebracht durch den Baum. Und Kefun halt durch geografische Nähe.
Ja, und durch das Schwert, dass man dadurch sagen kann, dass das der Triggerpoint war, um das Blut weiter dingsen zu lassen. Ja.
Es gibt auch noch eine potenziell könnte es auch ein Mischmasch sein, weil es halt auch so gelegen ist, dass irgendwie alle Einflüsse drin sind.
Schon, kann natürlich sein. Ist auch sehr, sehr interessant. Aber wie gesagt, gerade die Evolution dazu, fände ich, also könnte passen. Und ich glaube auch, das könnte so. Also Enzoth bin ich raus, sage ich auch. Ich glaube nicht, dass es Enzoth ist. Würde nicht passen, finde ich. Schon eher.
Ich kann mir vorstellen, dass diese Kobis, ne? Dass das Diener von Enzoth waren, die wir noch nicht kannten. Und dass nach Enzoths Tod, dass die sich, oder vermeintlichen Tod, dass sie sich dann von Enzoth abgewandt haben. Und dieser Fisch, der ist noch loyal zu Enzoth und deswegen betrachtet er das, was die Kobis machen, als Ketzerei und ähnliches.
Kann sein. Kann sein, ja. Weiß ich nicht. Könnte passen. Könnte passen. Ja.
Also wir wissen halt so sehr wenig über die Kobis. Ich finde interessant, dass sie Nekromantie betreiben, auf jeden Fall.
Ja.
Das ist halt ungewöhnlich und auch, ich vermute, es ist Schattennekromantie. Es wird nicht so genau erklärt, glaube ich, aber ist zumindest plausibel. Und sie sind halt mit dem Wasser verbunden. Und es wird auch gesagt, dass die da nicht heimisch sind, ne? Also, die sind da erst hingekommen vor einiger Zeit. Ich meine, die Arati sagen sogar, die haben eine Weile gegen die Neruba gekämpft und dann sind erst die Kobis gekommen. Also das war halt.
Die wurden angezogen
muss erst in den letzten Jahren passiert sein.
Also es kann natürlich auch sein, dass es, weil Belle dann umgeschwungen ist und der Schatten alles halt angezogen hat, was irgendwie schattenempfänglich ist, ne? Dass halt Xalatas Resonanzkristall benutzt hat, um halt alles an Schatten überhaupt ranzuziehen. Vielleicht ist es ja auch ein Resonanzkristall und sie wollte Dimensius damit anlocken quasi. Ne, so, dass er das hört oder hören kann. Das kann natürlich auch sein, dass sie das da gebraucht hat. Wir haben jetzt übrigens die schallenden Tiefen und so komplett übersprungen, ne? So vom letzten Mal zu jetzt so.
Ja, können wir aber gerne noch ein paar Sachen zu sagen, weil ich finde auch die schallenden Tiefen haben voll viele interessante Aspekte.
Sehr viel. Weil ich glaube, da unten an dem Baum kommen wir jetzt auch tatsächlich, also ich denke, da kommen wir jetzt gerade auch nicht weiter.
Ja.
Außer du hast da noch was. Weil sonst würde ich da tatsächlich jetzt rübergehen in die schallenden.
Nee, wir können in die schallenden Tiefen gehen, auf jeden Fall.
Discord.
Ja. Also wir fangen ja an, vielleicht der Übergang ist jetzt erstmal spannend. Nachdem wir auf den Insel von Dorn, da kommen wir halt an und dann legt Magni für uns ein gutes Wort ein und den trauen die, weil er ein Träger ist. Und dann helfen wir denen bei ihrem Problem gegen den Neruba. Dann gibt's dann ein wird das Volk, da kann Moira helfen, weil Moira hat Erfahrung damit, Zwerge vereinen und so weiter. Das ist ja alles ganz schick. Und dann geht's an die große Reparatur des Kernwegs.
Ja,
das ist, glaube ich, so das erste. Genau. Das ist so das erste, ich sag jetzt mal, so richtig heftige Lore-Ereignis.
Ja.
Aber es leider. Ja. Ja, die Inszenierung ist das Problem.
Ja.
Also, das Ding ist, uns wird da erzählt, auf der Insel von Dorn, dass die Reparatur des Kernwegs das allerhöchste Priorität hat. Die Edikte diktieren, dass der Kernweg repariert sein muss. Der Kernweg kaputt ist, ist ein Riesenproblem, weil das die Maschinenflüsterer
abschneidet.
Oben. Genau. Und die Irdenen haben das Problem, dass ihre Maschine dadurch deaktiviert ist. Dadurch können sie ihre Erinnerung nicht mehr abdingsen.
Nein. Die ist schon länger deaktiviert.
Ja, aber die Maschinenflüster haben ja die Aufgabe, die wieder in Gang zu setzen.
Genau, sie hoffen ja die ganze Zeit noch, dass es einfach dann von heute auf morgen wieder funktioniert. Ja.
Genau, und dadurch, dass der Kernweg aber abgeschnitten ist, können sie ja kein Versorgungsgüter und so weiter mehr liefern. Das wird, und Brinf, die ja eigentlich da auch ihre Edikte hat, da sich darum zu kümmern, die wird ja verbannt von dem obersten Sprecher und die kann auch nicht mehr nachgucken, weil der Kernweg kaputt ist und so weiter. Also, Kernweg reparieren, super wichtig. Aber Und das ist so das Erste, der Kernweg. Es ist ein bisschen, der Name ist halt seltsam, wenn das Ding nur in die schallenden Tiefen führt.
Nein. Also machen wir mal, um die Kuh oder den Elefant aus dem Raum zu schaffen. Einfach nur, um Tacheles bei der Fische zu haben. Geht der Kernweg durch bis Azeroths Seele?
Entweder das oder er geht bis zu einer Steuerkonsole, mit der man den Kern steuert. Sowas wie das Gefängnis zum Beispiel.
Den Ring, den Halo um sie herum. So.
Genau. Bin so ich eine dabei. Art Beobachtungsplattform.
Ja, die drumherum gesponnen ist, ja. Quasi wie so eine, wie heißt das nochmal, wenn man das Kraftwerk um die Sonne machen will?
Eine Dyson-Sphäre.
Dyson-Sphäre, genau. Dass es so von außen in die Kommunikationskontrollzentrale, dass man da hinkommt. Das denke ich auch mittlerweile. Ich war ja am Anfang ganz klar der Meinung, der gesagt hat, nein, der Kernweg soll nur bis zu schallenden Tiefen gehen. Nein, absolut nein. Absolut nein. Also der geht tiefer. Ja. Safe, der geht tiefer. Und ich glaube mittlerweile, das ist dann halt die Seelenschmiede der Titanen. Also was der Kerkermeister mit Arthas hat bauen lassen mit der Seelenschmiede. Ja, genau, so eine Dyson-Sphäre, ne? So
genau, Halo-mäßig. Also, genau, eigentlich ist so eine Dyson-Sphäre immer eine Hohlkugel. Physikalisch im Übrigen wäre das nicht möglich, weil es gibt kein Material, was den strukturellen Anforderungen gerecht werden könnte, eine solche Größe auszuhalten. Und die Lösung ist entweder sowas hier zu bauen, wie ich hier gerade gemacht habe, solche Halos, solche Ringe. Das wäre eine Möglichkeit, wobei auch das fraglich ist. Oder ein Schwarm, also viele kleine Satelliten, die miteinander über Laser oder so Energie übertragen. Ja. Aber ich will jetzt nicht so weit in Science-Fiction abdriften. Ich will nur darauf hinaus, dass es ist auch üblich, die Dyson-Sphäre in so Ringen darzustellen.
Und Ringe, da haben wir ja auch wieder unser Ding mit den Ringen. Da ist ja wirklich Ringeling-Ding-Dong. Nee, ja. Also, der Kernweg geht safe tiefer. Dass der erste Schutt weggeräumt wurde, dass wir wieder zu den Mitarbeitern können, ist ja schon mal gut. Aber er ist nicht so weit repariert, dass sie, selbst wenn jetzt, wo die Maschine wieder läuft und alles, dass sie die Energie wieder nach oben packen können. Ja, Ringe. Ja, es ist fantastisch mit den Ringen. Das heißt, das ist die Seelenschmiede der Titanen. Da haben sie, wenn sie brauchten, Azeroth angezapft. Oder vielleicht auch reingezapft, kann ja auch sein. Ne, ihr Informationen gegeben oder eingespielt, um sie halt zu einer Titanin werden zu lassen. Ich denke, da kann uns dann ein Agrama, eine Iona oder ein Sageras sagen, wieso der Ablauf ist, weil die haben das wahrscheinlich ja selber mit sich machen lassen müssen. Und irgendwann ist natürlich alles ausgegangen, weil die Titanen nicht weiter, keine Ahnung. Das ist halt sehr fraglich gerade noch. So, warum auf einmal? Warum ist so, dass die, ich meine, die Titanen hatten das als oberste Edikte quasi. Und warum haben sie das ausgehen lassen? Interessant ist auch, dass die Maschinen dann aus waren und mit welcher Power sie auch wieder angegangen sind, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Aber ja, ich gehe davon aus, Kernweg geht bis ganz runter.
Ja. Ich gehe auch davon aus, dass er extrem weit runter geht. Und dann wäre es auch ein bisschen. Also dann könnten wir doch diese Brücke schließen, warum die Reparatur so schwierig ist. Weil das, was wir dann letztendlich sehen, da denken wir uns ja so, das kann jetzt nicht so schwierig gewesen sein. Nee, das, was sie dann repariert haben, ist quasi nur der erste Schritt sozusagen.
Ist ja nur der Not.
Viel tiefer runter.
Ist ja nur der Notausgang, der da freigemacht wurde, nicht mal der Hauptgang. Und weil ich es gerade lese, sollte es dann nicht Hüter dort geben? Ja. Archedras, der gute Archedras, ist der Hüter von den Irdenen dort vor Ort. Und er hat mehrere andere Unterhüter quasi dort als Anführer hinterlassen. Und wir wissen auch von dem Buch in Uldaman, dass ja eine gewisse Wächterin oder Wächter dort zu Odin eben schreibt, dass dort ein Riss ist. Ne, über den Riss wissen wir ja auch noch Bescheid. Das ist wahrscheinlich der Riss in der Decke von Ashkaed.
Genau. Ja, genau. Das ist die Anomalie, von der die dann reden.
Genau.
So. Ja, das passt ja
aber,
sehr gut.
Aber, was dann auch wiederum Quatsch ist, denn innerhalb der Kampagnen reden sie davon, dass die Irdenen nicht bei den Neruba waren. Das heißt, es müsste dann ja doch ein Riss oben sein.
Warte mal.
Also vielleicht ist der Riss doch oben auf der Insel von Dorn. Oder natürlich als Bälle da reinge... Nein, das kann ja... Ja doch, als Bälle da vielleicht reingeschallert ist, dass der also, einen Riss oben hatte, bis der zu war.
In Ashkahed sind, glaube ich, keine Öden. Also es sind vielleicht jetzt welche da, aber die hatten da keine Behausung oder so. In Fallsturz bin ich mir auch nicht so sicher, ehrlich gesagt gerade. Ja,
also die aber haben
in den scheinen Tiefen.
Wir und wissen auch, dass die Arati zu den Irdanen hoch sind, nicht andersrum.
Ja, ja, genau. Beziehungsweise die Arati waren auf jeden Fall bei den Irdanen.
Ja.
Das wissen wir von dem Gastwirt zum Beispiel.
Ja, genau. Aber nicht, dass sie runtergekommen sind. Weil wären ja nicht ihre Edikte. Ob der Wächter natürlich, der für die Animalia da war, vielleicht darunter geguckt hat, das kann natürlich sein, ne? Das kann ja natürlich sein.
Ja, 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 ja. Aber du hast recht, ne? Es gibt verschiedene Hüter. Galan und Dornig sind zum Beispiel zwei, die namentlich genannt werden. Und die waren stellvertretend dafür für Archelas. Und es könnte sogar sein, dass einige von den Träger waren.
Ja,
weil genau. In einer anderen Stelle wird gesagt, die Träger, also das, was Magni war, so ein Diamantwesen, das seien die Stellvertreter der Hüter gewesen. Also wenn die Hüter nicht da gewesen sind, haben die Träger halt die Funktion der Hüter eingenommen.
Genau, genau, genau. Deswegen hatten sie auch einen besonderen Status inne. Also von da an können wir jetzt immer noch über den Riss philosophieren. Was ist der Riss? Ist das jetzt einfach ein Riss in den schallenden Tiefen gewesen? Also der Riss, der sich vielleicht aufgetan hat nach unten, im Süden der schallenden Tiefen, wo es dann nach Ashkahed geht, haben wir ja so eine Art Riss, wo ja auch die Illumisenzenblumen da sind. Dass das vielleicht als Riss gemeint war, dass es da runter geht und man hat halt einfach nicht nachgeguckt, weil typisch Irdane, typisch Logik, typisch Wächter, ja, da ist ein Loch. Okay. Also, da ist jetzt ein Loch.
Weißt du, was ich crazy finde bei, sind wir jetzt noch so ein bisschen sowohl bei Insel von Dorn als auch von
Man sieht einfach Tiefen. So krass.
Also, die Kristalle, ne? Die Irdenen benutzen die Kristalle als Erinnerungsspeicher und ähnliches.
Ja.
Und jetzt guck mal, wer hier ganz viele Kristalle hat. Also, der gute Sakaras. Und es gibt eine Stelle, auch auf Insel von Dorn, da habe ich leider keinen Screenshot von gemacht, da sagt einer der Irdenen, ist ja schon ganz interessant, wie Sachen zu Fleisch werden oder von Fleisch in Gestein sich verwandeln. Ich frage mich, ob die Titanen auch einsterblich waren oder so ähnlich, sagt er. Und da dachte ich, Moment mal, wenn die Titanen vielleicht das gleiche Problem haben wie die Irdenen mit diesen Erinnerungen, dann würde das erklären, warum Sargeras, Eona, Kaskarov und so weiter sich nicht erinnern können, dass sie von Amantul und Norganon zu dem gemacht worden sind, was sie sind.
Das kann natürlich sein. Ich meine, gut, wir wissen es ja vom Shadowlands und von den Titanen dort quasi, dass, und von dem Orakel vor allem, dass ja die Seele gelöscht werden kann und was Neues einfach eingesetzt werden kann. Der Körper ist halt da. Also von dann machbar. Auf jeden Fall machbar.
Fänd ich interessant, wenn das halt ein Prinzip ist, was sie von sich selbst kennen und dann auf die Irdenen angewandt haben.
Ja, nee, das würde passen. Also, wie gesagt, generell absolut super interessant. Was ich jetzt direkt als nächstes interessant finde, wenn wir da von dem Chorweg sprechen, warum und was geht da überhaupt ab? Da ist eine riesengroße Maschine. Ich glaube, das ist das größte Fragezeichen in The War Within, finde ich. Da ist eine riesengroße Maschine.
Meinst du den Staudamm oder meinst du Maschine, wo sich Magni opfert?
Genau, wo sich Magni opfert. Und wenn du da links und rechts nach oben und unten guckst, siehst du ewig weit und ewig viele Irdene. Millionen. Da ist halt
auf jeden Fall sehr viele.
Eine riesengroße Armee.
Ich glaube, das wird auch gesagt, die sind in Stasis, oder? Ich meine, es
die
wird
sind
gesagt,
produziert.
Die sind in Stasis. Die sind
teilweise sind das die weggelegt werden und frisch produzierte, wo dann einfach Erinnerungssteine
genommen worden sind.
Genau, genau. So, ja. Und das ist ja das Krasse. Wie fängt die Maschine wieder an zu arbeiten? Also erstmal, die Maschine steht still. Die hat keinen Power mehr gehabt seit ganz, ganz, ganz langer Zeit steht die still. Und ein Skardyn, also ein Irdener, der in einen leeren Irdenen umgewandelt wurde, was auch eine ganz interessante Sache ist, dass man da halt so Leere reinpumpen kann, lichtet dann vielleicht auch. Mhm. Und dieser will die Maschine wieder zum Laufen bringen. Und ich denke, es war klar, dass der das nicht schaffte, man brauchte Magni. Man brauchte so einen Wächter, so einen Wächter an, keine Ahnung, Träger oder wie die da heißen. Und er opfert sich ja dann und entfacht ja auch extra, sagt ja Moira, es wird jetzt Zeit, entfacht dann ja die Energie von Azeroth in dieser Maschine. Und dann geht die Maschine auf einmal wieder an. Und so werden die Irdenen erschaffen. Also so kommen die Irdenen als verbündetes Volk auch zu uns übrigens. Und wir haben dann, und das zeigt man dann auf der Insel von Dorn und so weiter und so fort, wir produzieren dann eine Armee in keine Ahnung. Also wir machen halt uns einfach, wir drucken uns eine fucking Armee. Das ist die Terrakotta-Armee. Das ist insane.
Das ist übrigens, es ist ja auch so, also das ist übrigens nicht das erste Mal, ne, dass Xalatas das macht. Sie hat das gemacht, als sie in den Händen von Modgut war, in Grimbatol, während des Kriegs der drei Hämmer. Da hat sie das auch schon gemacht, also diese Skardyn zu erzeugen.
Ja.
Und dabei handelte es sich damals ja um Zwerge, die zu Skardyn wurden. Jetzt macht sie das mit Irdenen. Also sie müssen nicht mal sterblich sein, was sehr interessant ist, weil der Fluch des Fleisches von Yogg-Saron, da heißt es ja häufig, dass einer der Gründe, warum die alten Götter das gemacht hätten, wo vor allem Yogg-Saron das gemacht hat, damit die empfänglicher sind für die Lehre.
Mhm.
Xalatas zeigt jetzt, ist kompletter Blödsinn, stimmt nicht. Also sie kann auch einfach so Irdene zu leeren Kreaturen machen. Habe ich auch für immer ein bisschen für Quatsch gehalten, weil in den Kampf, als die Titanenhüter und Titanengeschmiedeten gegen die alten Götter gekämpft haben, hat Yasharaj vor allem ja auch den Verstand der Titanenhüter übernommen und sie gegeneinander kämpfen lassen. Loken war sowieso unter der Kontrolle von Yogg-Saron. Also das war schon immer so, dass die Lehre einfach Einfluss auf die Titanen geschmiedet hatten. Der Fluch des Fleisches war dafür gar nicht vonnöten.
Ja, das war ihr dummes Denken in dem Sinne. Unwissend quasi.
Genau. Und an der Stelle habe ich aber, wie du gerade beschrieben hast, habe ich ein Verständnisproblem. Weil auf der einen Seite, und das ist eine der Probleme mit Nebenquests, wenn du die Kampagne spielst, dann denkt man, Xalatas hat die Maschine in Gang gesetzt. Oder der Skardyn, der sich da, der Anführer,
genau, er wollte,
der oberste Sprecher. Ja. Genau. Wenn man aber die Nebenquests spielt, hat man den Eindruck, der Staudamm ist die Energiequelle der Maschine.
Ich weiß, worauf du hinausspielst. Da ist die Maschine aber schon an. Die Maschine braucht aber zusätzlich, also das Drumherum um die Maschine, was drumherum alles ist, das alles, das Zuführen von Material, das Wegbringen von Material, das alles, das braucht externe Energiequelle, und zwar den Staudamm. Und der lief ja auch schon mit an, nur nicht auf ganzer Leistung oder sehr wenig Leistung, und man hat ihn selbst dann ja komplett wieder aufgeböllert, dass er wieder auf ganzer Leistung dann da läuft. Und die Frage ist jetzt hier, die sie mir hier absolut stellt. Xalatas, ich meine, immer wieder machen es Bösewichte. Es sind so viele Parallelen zu Arthas da, aber das ist wiederum eine richtig, 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 richtig große Parallele zu Arthas. Wollte sie, dass wir das machen? Oder war es ein Missschlag für sie, dass wir das jetzt machen?
Dass es keine Skardyn-Armee gibt?
Ja, genau, sondern dass wir Irdene haben. Also es kommt mir mehr und mehr rüber, dass sie versuchen, entweder so ein bisschen Furorion und Arthas in ihr reinzupacken, weißt du so? Baut man eine Armee, sie macht Anduin, bringt sie literally wieder zum Licht. Das macht sie. Sie hätte alles mit ihm machen können, aber sie macht genau das, dass er wieder Glaube und Hoffnung findet.
Hm. Aktuell scheitert sie relativ viel, ne? Also
das ist die Frage. Ich würde behaupten, sie ist erst ein einziges Mal jetzt gescheitert. Und das davor war geplant, genau wie das mit der Maschine.
Also Dalaran Abschutz bringen war Erfolg. Ich glaube, da kann man schwer gegen argumentieren.
Ja.
Khadgar gefangen nehmen, Misserfolg, weil er hat sich befreit. Ja. Ja. Dann die Skaden erschaffen, Misserfolg.
Weiß die ich Neru- nicht.
Die, weil wenn ja, sie Neruba,
guck mal, du hast ja mal letztens, in der letzten oder vorletzten Folge, hast du darüber geredet, ob es vielleicht Xanatos war, die an die Magni überhaupt dahin gebracht hat.
Mhm.
Vielleicht ja genau damit, weil der der Einzige ist, der die Maschine wieder ans Laufen kriegt, weil es ein Träger sein muss. Also es kann sehr gut sein, dass sie ihn dorthin gelockt hat.
Okay, pass auf. Folgende Idee. Dieser scheiß Kernweg ist kaputt. Damit die den Kernweg reparieren können, brauchen die richtig viele Arbeitskräfte. Also hat Xalatas alles Mögliche in Gang gesetzt, damit wir Tausende oder Millionen von Irdenen erwecken, damit die den Kernweg reparieren können.
Wait a moment. Ist der Kernweg vorher kaputt gewesen? Nein. Der ist erst durch die Neruba kaputt gegangen.
Ja, aber es wird so ein bisschen suggeriert, dass er durch die Neruba kaputt gegangen ist. Aber, das wäre dann wieder.
Aber.
Das widerspricht dem.
Pass mal auf. Magni bringt nur die Ordnung als Träger an die Maschine, um sie anzumachen. Vielleicht ist jetzt aber ein Teil von Leere in den ganzen Irdenen. Außer natürlich die Spieler. Die Spieler, die haben wir gereinigt, bla bla bla. Und irgendwann stehen wir vor einer riesen Skardin-Armee, die dann mit einem Fingerschnips umgepolt wird. Durch den Resonanz von Bellida vielleicht oder so. Und dann haben wir so eine riesen ja Clone-Army. Ich meine, das du ist meinst, Star Wars.
Die, ja, es gibt in Stargate gibt so ein Ding, da konnte man Leute so mit Gehirnwäsche manipulieren und durch so Codewörter konnte man die erwecken. Dass quasi die Irdinnen jetzt in ihren Kristallen so eine Codezeile haben. Ist ja sowieso ja alles maschinell bei denen. Ja. Und so, und wenn Xalatas den Schalter umlegt, dann sind die auf einmal entweder alle böse oder sie haben nur diese eine Programmzeile so, die heißt, mach jetzt das und das, töte Thrall. Ja. Keine Ahnung.
Auf ja, alle noch Thrall auf einmal zu. Sowas würde ich gar nicht sehen, aber ja sowas in der Art. Oder sei es auch nur, dass es Energiespeicher sind, die sie dann braucht, um anzuzapfen im Sonnenbrunnen oder so ein Scheiß. Das kann natürlich auch sein. Was sie vielleicht mit den Nerubern jetzt nicht geschafft hat, ne? Weil die kann ihre Neruba halt nicht mit dahin nehmen. Das ist so Plan B gewesen einfach. Aber ich finde, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Ich meine, wie gesagt, die Spielerirdenen, brauchen wir nicht drüber reden. Ist ganz einfach, ne? Die haben wir gereinigt. Bellida hat uns geholfen, Anduin hat uns geholfen, das Licht hat uns geholfen. Das sind ja immer nur noch ein paar, ne? Aber stell mal bitte vor, wir rüsten die gerade aus. Wir bringen den bei zu kämpfen. Wir bringen den unsere Strategien bei. Unsere obersten Anführer bringen den gerade alles bei. Da ist ein Tyralion, da ist ein Gera, da ist eine lichtgeschmiedete Armee. Wirklich jeder Depp ist dabei. Wenn die sich im nächsten Add-on gegen uns wenden, wir sind im Arsch.
Ja.
Und es wäre geil.
Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was mich so ein bisschen zweifeln lässt, dieses dunkle Herz hat eine zentrale Funktion erfüllt eigentlich. Also in fast jeder Zwischensequenz, die wir von Xalatas bekommen haben, in The War Within und teilweise davor auch, hat sie dieses dunkle Herz bei sich.
Ja.
Das war immer da.
Ja.
Und wir haben gelernt, damit absorbiert sie Energie und wandelt sie in Leere um. Das war quasi sowas wie, keine Ahnung, so ein Energiespeicher. Ja, sie hat irgendwas Krasses vor, sie braucht super viel. Sie hat halt die krasse Super-USB-Powerbank.
Wasserstoff.
Und die lädt sie halt auf. Ja. Und die lädt sie halt auf und will damit irgendwas machen. Dementius beschwören oder was auch immer. Ist erstmal egal, was sie damit machen will. Und jetzt haben wir die beschädigt. Ich glaube, sie ist beschädigt, die zerstört. Ich glaube, ich interpretiere den Riss. Ist jetzt nicht explodiert oder so.
Ich weiß nicht. Ja, okay, weiter.
Und das war nicht geplant. Sie war auch sehr erschrocken und hat man ja gesehen in den Cinematics. So, das hat sie wirklich beeindruckt. Die Rest davor, das war so, ja, passiert schon mal oder so. Vielleicht hätte es besser ausgehen können, aber ist jetzt nicht so wild. Aber das hat sie wirklich getroffen. Und da könnte man jetzt überlegen, dass solche Sachen wie die Irdenen, ob die jetzt zu Skaden werden, das wäre so das Optimum. Aber sie wusste schon, ob das jetzt klappen wird. Wahrscheinlich nicht. Der Average Case wird ein paar werden Skaden, ein paar nicht oder so. Wichtig für sie war nur Energie. Und die Energie absorbiert sie. Sie wollte, dass die Maschine läuft, zappt sich da was ab. so wie sie vielleicht auch von Bele da immer was absappt, ja, so wie sie bei den Nerubern was absappt. Mhm. Und eigentlich hat sie was ganz anderes damit vor.
Kann natürlich sein, dass es laufende AAA-Batterien sind.
Genau, genau. Also sie will nur so ein bisschen dieser Sylvanas-Move, daran habe ich zum Beispiel gedacht. Sylvanas, bevor Shadowlands, Hauptsache, wir töten uns gegenseitig. Hauptsache, es kommen Seelen in die Shadowlands so.
Ja,
und alles dient diesem Zweck.
Ja, kann natürlich sein. Also ich sag auch, wie gesagt, das mit dem dunklen Herz ist der wirklich erste Teilniederlage, die sie einstecken musste, das merkt man ihr voll und ganz an. Weil ich denke aber, dass sie da Bälle da umpacken wollte. Deswegen wird er auch direkt danach hell.
Mhm. So, und jetzt habe ich eine Lösung des Problems. Ja, also ich bin jetzt Berater von Xalatas und sage, ja, pass auf, Plan war super, ist jetzt ein bisschen in die Hose gegangen, aber du kannst ihn reparieren. Mhm. Das dunkle Herz, ne? Das ist ja Prototyp der Drachenseele. Erinner dich mal, wer die Drachenseele die gebaut
Goblins
hat.
Die Goblins kommen jetzt.
Die Goblins, wieder. Genau. Und die Goblins sind der nächste große Content-Patch.
Die Venture und Co.
sind schon da. Und das ist auch die Rückkehr von Gallivix. Gallivix denkt sich, alles klar, ich werde niemals mehr von den anderen akzeptiert. Es sei denn, die anderen gibt es nicht mehr, also verbünde ich mich mit Xalatas.
Also ja, das glaube ich. Das glaube ich. Aber ich meine, dass die Goblins kommen, ja. Aber wie wir gemerkt haben in Dragonflight, und ich glaube, wir haben die gleiche Erzählweise hier, Zaralek Höhlen, der nächste Content-Patch wird irrelevant sein für die Main-Story. Vielleicht am Ende erfahren wir, dass Gallivix im Hintergrund Information, Wissen oder Arbeitskraft abgegeben hat, um das zu reparieren. Aber alles, was wir da spielen werden, der ganze Raid wird für sich stehen und nicht mit Xalatas zu tun haben. Denn wir haben jetzt so gerade an der Kampagne, du merkst richtig, okay, es dauert jetzt, bis wieder was passiert. Nicht, es dauert, bis der Raid aufgeht, sondern man stellt sich jetzt gerade richtig, Katgan genäst, alle sind ruhig, alle sind gechillt.
Ja, das Problem ist halt, also storytechnisch gerade, du kannst natürlich jetzt sagen, das passiert das und das und das und das, aber wir wissen ja, dass der Konflikt zwischen Leere und Licht oder whatever, dass der eskalieren wird in Midnight.
Ja, der finale und, Krieg, ja.
Genau, aber wir sind gerade nicht in der Steigerung. Also Xalatas wird gerade, also zumindest augenscheinlich ist es gerade nicht so, dass Xalatas gerade stärker und stärker und stärker wird innerhalb der Kampagne, sondern er erlebt die Rückschläge. Am Anfang war krass, Dalaran stürzt ab, aber seitdem kriegt sie eigentlich aufs Maul von uns. Nur minimal meinetwegen, aber es ist nicht gerade so, dass es immer schlimmer wird.
Der Punkt ist, jetzt wird es Zeit fürs Licht.
Ja. Ja. Du meinst, dass die in ihrem Fanatismus etwas machen, was letzte Xalatas dient, oder was?
Nee, würde ich gar nicht mal sagen. Also wie gesagt, ich behaupte, Xalatas hat nur einen Rückschlag erhalten. Der holt sie jetzt endlich mal wieder auf den Boden der Tatsachen, so von wegen, also ey, okay, die ist jetzt doch nicht absolut Dimensius-like und ballert uns gleich weg, sondern wir merken, okay, das war jetzt der Schlussstrich. Jetzt geht's die aufwärts, wie du schon sagst, diese Aufwärtskurve, die ist jetzt da, die ist jetzt peak, die hat jetzt einen Point. Jetzt packen wir beiseite, jetzt müssen wir das Licht auch auf diese Höhe bekommen. Beledar-Questen, ich sage, der Astral-Raid ist in Beledar drin.
Ja, oder Beledar ist der erste Flügel des Raids und der dann kommt woanders hin oder
genau,
so.
Genau, dann kommen wir nach Karesche oder sowas. Keine Frage, aber das ist der Eingang oder wie auch immer und da sind Astrale drin. In Beledar sind Astrale fertig, Feierabend, auf jeden Fall.
Und das ist dann, wo der Raumgänger auch wieder kommt und sich entweder als der absolute Oberschurke präsentiert, das ist die obvious Lösung.
Also ich sag, das ist der Endboss von The War Within.
Ja, oder er ist der, so wie er ist ehrlich und er ist der super Antagonist von Xalatas und die beiden bekriegen sich seit Jahrmilliarden und so weiter. Und
kann sein, aber ich denke tatsächlich, auch hier wieder passt zu Chris Metzen, Garrosh, ne? Garrosh am Anfang bringen und dann wieder so und dies und das. Das passt zu diesem typischen Chris Metzen-like, so, weißt du?
Dass der, aber weißt du, was ich cool fände, wenn der Raumgänger nicht auf der Seite von Xalatas ist? Er darf meinetwegen der Leere dienen, aber dass er einen anderen Leerenfürst dient. So, Xalatas dient Dimensius und der Raumgänger einen anderen oder so?
Also ich würde nicht sagen, tatsächlich, dass der Voidwalker ihr dient. Das würde ich nicht sagen. Ich denke, er hat seine eigenen Interessen. Die
unterschiedlichen Lehren fürsten, die ihn so.
Ja, es kann sein. Ich würde aber sogar behaupten, der hat seine, na, vielleicht nicht eigenen Interessen. Vielleicht sogar, weil wir in Beledar entdecken, dass es noch Original Karesh-Leute gibt. Und er will, was ich was mit denen machen und wir müssen ihn dann umbringen. Weil er dann durchdreht. So, weißt du, was ich meine? Also, der ist gar nicht auf der leeren Seite. Der ist nicht für sie oder so. Aber. Mhm. Der dreht durch, weil wir Karesh oder sie kennen ihn dann. Er sagt uns ja selber, wenn man ihn 500 Mal anklickt, ey, wenn du meinen Namen wüsstest, dann kommen mir gleich überall Portale und die killen mich. Und dort erfahren wir eben die, ist wahrscheinlich irgend so ein Venari-Typi, keine Ahnung, irgendwas komplett Crazies. Und dann müssen wir ihn weghauen, weil er damals für 10-fachen Totschlag angeklagt worden ist oder so. Der kann jetzt ein ganz cooler Dude gewesen sein, aber der war halt
Er könnte halt der Medivh sein, ne? Also sowas wie, er hat aus Versehen Demensius nach Karesh gebracht.
Ja.
Und die anderen Kareshi haben ihm das nie verziehen und deswegen ist er jetzt anonym unterwegs, damit die nicht sagen, Moment mal, das ist ein unseren gesamten Planeten zu verantworten.
Ja, voll, kann sein. Kann sein, dass der Wächter ist von da, also das Pendant halt einfach. Muss ja nicht genauso abgelaufen sein, aber ein mächtiger Dude, der durch, oder eher so ein Keltus hat, ne? Der durch seinen Bums eben sowas anzieht. Es kann schon sehr gut sein. Wer weiß auch, wie die Nathrezim vielleicht da involviert sind.
Ich dachte, wenn so eine Story über den Worgen wäre. Wie hieß der nochmal? Arugal oder so?
Ja, Arugal.
Dieser Hochstapler.
Ja.
Der sich einfach überschätzt hat so und dass der Raumgänger auch so dachte, ach, ich kann schon mit den
Lehrenfürsten
kommunizieren. Was soll schon passieren?
Ich meine, nicht nur Arugal, Dracterra, Arthas die Codes für Silbermond gegeben hat, der auch mit der Lehre paktiert hat und zu tief ins Glas geguckt hat. Ne? Also, das kann schon sehr gut passen. Und da sehe ich viel. Also, Beledar ist Raid, Safe Call. Und dass der Endboss ist, ist eigentlich. Also seitdem wir wissen, dass es ein Astralraid gibt, denke ich mir, der ist der Endboss.
Ich finde einfach die Idee charmant, dass Gallivix das dunkle Herz repariert, weil er sich denkt, er ist besser mit Xalatas dran, als wenn er sich stellen würde.
Aber
das
die. Ist genau, und dann, pass mal auf, Ende des Raids Undermine, ja? Wir kämpfen gegen irgendwas, irgendeine Erfindung von Gallivix, die er sich gekauft hat. Und er arbeitet im Hintergrund am dunklen Herz. Wir müssen, das ist so der Timer im Raid, ja? Das ist so der Timer, so in der Zeit bis, das ist halt dieser, wie heißt der, danach ist Enrage. Und wir müssen es halt schaffen, weil ansonsten hat er das dunkle Herz fertig. Und dann kommt halt Xalatas, wir besiegen das Ding, er will das dann geben und hofft, von ihr mitgenommen zu werden und dann wie der Kerkermeister mit Sylvanas, kommt dann Xalatas, gibt uns Gallivix so aufgespießt irgendwie und hier viel Spaß.
Doch,
das sehe ich.
Da
hätte ich Bock drauf.
Man kann auch so viele witzige Lines dann droppen mit Gallivix, dass er irgendwie sagt, ich habe mich schon mal auf eine heiße Elfe eingelassen. Ist immer schief gelaufen. Macht das besser nicht, Leute. Ja. Ich glaube, man kann da, weil Gallivix ist auch einer der wenigen Charaktere, der sowas bringen kann, weil er so ein bisschen die vierte Wand brechen darf, weil er halt ein Goblin ist und so.
Ja, genau. Also der bringt da schon sehr viel. Ja, das könnte auch Spaß machen tatsächlich. Ja, und dann Astral Raid, das Licht aufbauen. Du musst noch das Licht in The War Within aufbauen. Wenn wir in Midnight Licht und Leere ballern wollen, dann muss das Licht also aufgebaut sein.
Logisch wäre Thorallion mit den Narati zu konfrontieren. Ne?
Ja.
Und dass Thorallion dann sagt, jo, kennt ihr eigentlich die Armee des Lichts? Wollt ihr dazugehören? Und dann kannst du halt irgendwie eine Story da erzählen.
Thorallion sehe ich da halt auch. Ich meine, Anduin wird natürlich der Anführer der Streitmächte von Azeroth. Da brauchen wir, glaube ich, gar keinen anderen Weg. Also der wird so der Oberanführer. So ein Thrall halt auf Allianzseiten wird es sein. Ist ja quasi der gleiche Werdegang, den er da gerade irgendwie hinlegt. Hoffentlich kommt dann kein Kataklysm. Und Thorallion ist der Anführer der Allianz. Und der wird da mehr gefestigt jetzt in Zukunft. Ich denke, dass da jetzt bald von Anduin ein Übergabe kommt.
Könnte sein, aber es wäre auch eine Möglichkeit, Thorallion loszuwerden. Also loszuwerden, nicht im Sinne von Tod, sondern wenn der wieder die Armee des Lichts führt primär und meinetwegen auch die Arati, kriegst du den vom Thronsaal von Sturmwind weg.
Ja, aber du kannst Anduin nicht wieder dahinsetzen. Glaubst du, dass Anduin actually in this moment da wieder hin könnte? König Sturmwind? Anführer der Allianz? Könnte er das wieder machen?
Viele Allianzspieler würden das gerne sehen.
Ja.
Aber,
Glaube ich. Aber der ist zu groß dafür. Ich meine, gut, mit einem Thrall haben sie es eigentlich auch wieder geschafft, den als Anführer der Horde halbwegs zu implizieren. Auch wenn es nur so diese Nebensatz waren, von wegen, ja, die kriegen sich alle nicht aufgerafft, dann mach ich das halt, ne? So ein Bums halt. Aber weiß ich nicht, ob man das mit Anduin machen kann.
Weißt du, was ich schade finde irgendwie? Sie haben ja Lillian Voss als Untotenvertreterin dahin geschickt.
Ja.
Und das ist auch cool, die passt auch nach Ashkahed. Aber ich will eigentlich auch Kalia Menethil da sehen, weil ich wissen will, wie die Arati darauf reagieren.
Ja. Ich glaube ja auch, dass die Arati in dem Imperium schon längst lichtgeschmiedete Untote haben.
Also sie reagiert ja auf diese anderen Untoten, die wir in Priori der Flammen oder wie das Ding der Dungeon heißt, da reagieren die ja sehr negativ drauf. Aber das sind auch so entstellte Untote. Vielleicht ist das bei diesen hübschen Untoten
wie Kalia anders. Nicht unbedingt, ne? Die Entstellten und dann gibt's ja auch die Nicht-Entstellten. Die gibt's auch. Das sind die drei Anführer, die in der Mitte stehen beim Priorat. Wenn du durch die obere Tür, du gehst die Treppe hoch und dann gehst die Tür auf. Dann hast du ja ganz viel, ab da fangen die Untoten an. Und da hast du links, rechts ganz diese niederen und ne, so Dingsbums, aber in der Mitte sind drei, sagen wir mal, so eine Art Offiziere. Und die sehen schon so aus, als ob die unseren Verlassenen ebenbürtig sein könnten in Sachen Kopfdenken und so. Wobei, wir müssen natürlich auch denken, wie sehr sind die noch in dem Kopf drin, wie damals die Geister doch bei den Verlassenen. Und wenn das aber schon was ganz Normales und so ist, und wir wissen natürlich nicht, wie sehr ist der Anwender dort mit der Lichtnekromantie überhaupt schon bewandert? Wie sehr kann der das überhaupt? Wenn die aber im Imperium, wo die Haupt-Arati sind, wenn die dann natürlich schon langes Wissen haben, können da ganz normal ein ewiges Leben quasi geführt werden.
Ja, es wird übrigens angedeutet in einer der Quests rund um die Kobis, dass diese Idee mit der Lichtnekromantie, dass die das von den Kobis haben, dass das eine Verkehrung ist. Ich habe vergessen, wie der Typ heißt.
Kann natürlich sein.
Ja, also dass die quasi das gesehen haben, studiert haben und versucht haben, mit Lichtmagie anzuwenden halt, ne? Also dass sie das umdrehen. Und die argumentieren ja auch, warum sie das tun. Sie sagen ja, hey, wir verlieren hier immer mehr Leute, wir werden diesen Krieg auf lange Zeit verlieren, weil Kinder machen und großziehen, das dauert zu lange und ihr seht ja, was hier um uns herum los ist. Wir brauchen schneller wieder Leute. Und dann haben die sich das als Notlösung überlegt halt, ne?
Kann natürlich sein. Ist jetzt die Frage, kann das eher so ein Kel'Thuzad-Schlachtzug sein? So, weil man denkt, das ist schon der richtige Weg. Und weil man das erforschen will? Oder machen die sowas sonst eigentlich nicht?
Ja, halt ich fände ja die Idee spannend. Das ist ja, das sind ja deren obersten, keine Ahnung, Priester, ne?
Die da oben im Priorat, das sind die Elite, ja. Das ist die
genau,
Elite.
Genau. Und ich habe mir so überlegt, okay, die haben ja diesen Imperator, diesen Kaiser.
Ja.
Der soll ja seit Ewigkeiten leben. Eine mögliche Erklärung ist, der ist halt total Hochelf und Hochelfen leben lange. Das wäre die langweilige Erklärung. Die spannendere Erklärung wäre, ist auch ein Untoter.
Ja, ja, ja.
Und es ist geheim gehaltenes Wissen, dass diese Elite von Priestern den halt durch Nekromantie am Leben erhalten. Ja.
Aber der Punkt ist ja auch, was ich ganz interessant finde. Die Dudes da oben sind die absolute Elite, werden aber nicht gerufen, wenn die Lehre angreift. Sondern die sind lediglich dafür da, zu beten. Und volle Kanne zu beten. Okay, die stellen noch ein bisschen Wein her und dies und das, wie so ein Kloster halt nun mal macht. Aber die sind ganz typisch eines Klosters und beten und beten und sollen halt für da unten die Macht bringen.
Ja, so wie ich es verstanden habe, ist deren Aufgabe vor allem auch Bele da wieder zurück zum Licht zu holen, ne?
Ja, genau, Macht zu geben,
genau. Anzubeten. Und das ist halt wichtig, weil wenn die das nicht machen würden, dann würde, also zumindest so glauben die Arati, dass ob das stimmen würde, ist eine andere Frage, dann würde halt Bele da dunkel bleiben.
Ja.
Die sind quasi das, was Bele da noch im Licht hält, genau. Wobei man sich jetzt fragen kann, wenn wir da im Dungeon den auf die Mütze hauen.
ist das so eine gute Sache gewesen. Was das langfristig
für die Bele da bedeutet, ja.
Aber gut, da weiß man ja. Also, so oder so haben die Aherati ja jetzt Ruhe. Das ist ja eh so eine absolut, ich meine, klar, wir springen jetzt schon wieder von den schallenden Tiefen ziemlich weit weg, aber ist egal. Die Aherati haben ja jetzt Ruhe. Die Neruba greifen ja ab jetzt nicht mehr an.
Das so, stimmt.
Was machen also, die jetzt? Wollen die mal langsam also nach Hause?
Also, die haben auf jeden Fall das Problem mit den Kobis. Ne? Ansonsten haben sie das Problem, dass sie da nicht so einfach wegkommen.
Ja.
Das wird ja auch gesagt. Also, die Luftschiffe, die können da ja nicht rausfliegen, weil die sind da ja rein teleportiert worden.
Ist ja der Kristall ist da oben weg.
Genau. Also, die könnten halt mit den, also genauso wie wir in Anführungsstrichen versuchen rauszufliegen. Aber dann sind sie auch erstmal nur auf der Insel von Dorn. Und dann müssen sie dort wieder neue Luftschiffe bauen und dann nach Hause fliegen. Das wäre eine Möglichkeit, aber das dauert wahrscheinlich Ewigkeiten. Deswegen war ja die, naja, also ich wollte sagen, deswegen war ja die Hoffnung, dass sie ein Portal aufmachen. Aber es wird ja in der Quest ganz eindeutig gesagt, dass nur dieser Magier wirklich noch daran glaubt und alle anderen die Hoffnung da aufgegeben haben, mehr oder weniger.
Ja, also das war, also ungefähr die Quest, eigentlich war die gut, ja. Aber die Quest fühlt sich genau so an wie das Cinematic von der Reparatur des Kernwegs. Genau so fühlt sich die Quest an. Weil ich als oberster Erzmagier, ich habe Khadgar geholfen, ich habe Portale erschaffen, ich habe wirklich ziemlich viel, ich habe Alonet geführt, ich habe mit echt vielen Magiern zusammengehangen. Ich bin im Rat der Tirisfalen. Ich queste mit dem Dude dort. Und der kriegt kein Portal hin. Und anstatt, dass ich dem sage, ey, mach mal so, und dann machst du so, ne? Und dann funktioniert das, weil ich bin der überkrasse Erzmagier. Ja, der sich über ganz Azeroth hinweg porten kann, was Kanon ist.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also, das war richtig doof. Das hat sich echt doof angefühlt, als Mage die Quest zu machen.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, als Spieler darf man sich nicht zu sehr selber in die Situation reinfühlen.
Ja, klar, aber das ist ich meine, wir haben da literally die krassesten Mages überhaupt.
So. Aber ich finde, die Erklärung, die sie haben, ist ja eigentlich ganz nett. Also es wird ja gesagt, dass er das deshalb nicht kann, weil er keine richtigen Erinnerungen an seine Heimat hat.
Genau.
Also
und er wurde ja auch gar nicht in Portalmagie ausgebildet. Das sagt er ja auch ganz klar.
Genau. Das heißt, er konnte seinen Ruhestein nicht hinterlegen.
Genau. Und also, wie gesagt, er hat halt die Erfahrung von Ruhe nicht. Aber da können wir ja helfen. Weil wir sind da absolut krasser Magier.
Bei uns fehlen dann wieder die Erinnerungen an diesen Ort.
Ja, genau.
So wollen sie es dann
es kam super schräg rüber, wenn ich da als crazy Star Mage dem zugucken muss, wie der Lehrling im ersten Azubi-Jahr im Praktikum wieder da seine Fehler macht. Und wir reden gerade davon, dass wir eventuell Kommunikation zu einem Imperium aufbauen könnten, was uns den Sieg über alles schaffen könnte. So.
Ja. Aber das erinnert mich auch an Shadowlands. Da war ich anfangs immer der Meinung, dass diese Portale in Oribos lore-technisch nicht existieren. Aber an irgendeiner Stelle wird dann wieder gesagt, dass sie doch existieren. Ja, und da weil Leute nachkommen. Das hat mich immer so ein bisschen
Portal-Dings-Gedöns
ist auch zu mächtig irgendwie. Das ist halt so schwierig.
Ja, aber sie haben es halt reingepackt jetzt Kanon tatsächlich so, dass man Portal und wie und was. Ich finde es ein bisschen schade mit der Quest, weil ich meine, klar, sie müssen erklären, warum haben sie keinen einzigen Magier da? Das mussten sie erklären. Und warum kann da keiner einen Teleport nach Hause oder einen Ruhestein oder sonstiges? Irgendwie mussten sie es erklären. Das ist halt, ja. Ich weiß auch nicht, ob ich es besser hingekriegt hätte oder irgendjemand. Also, ich kann da nur motzen. Auf Home.
Eine bessere Erklärung wäre, dass der gleiche Grund, warum Schiffe da nicht hinsegeln können ohne weiteres, ist halt eine magische Barriere drum. Portal schwierig. Das wäre eine bessere Erklärung wahrscheinlich.
Die Frage ist halt aber auch eher, warum? Warum wollen sie uns nicht das Aherati-Imperium bringen? Kommt es irgendwann?
Könnte sein, dass es irgendwann kommt.
Wenn wir Kaskarovs Erde wegschiffen. Und auf die Unterwelt zugehen. Glaubst du, die Aherati sind drunter? Nee, kann ja nicht. Die sind ja auch oben drauf.
Nee. Ich glaube, die haben einen ganz normalen Kontinent.
Was ist noch unten drunter? Also in der Original Azeroth-Erde. Was ist da alles drauf gewesen?
Die ersten Zivilisationen auf Azeroth.
Glaubst du, wir sehen da mehr von den Pyramiden wie in Tol Vir?
Mhm. Also irgendwann gehe ich davon aus, dass sie solche pyramidalen und ähnlichen Strukturen finden würden. Ja. Ich glaube auch, dass die Neruba sich tatsächlich daran orientiert und bedient haben. Ihre Architektur weist auch starke Merkmale von dieser antiken Zeit auf.
Ja, das kann sein.
Die haben es natürlich weiterentwickelt, ne? Keine Frage, auch mit
Technologie aber die, und sonst. Die Neruba sind ja, ja gut, die nutzen ja genau diese Ebene, wo die ihr Königreich machen. Ist genau quasi die Ebene, wo Original Artsrot ja gerade wäre.
Ja, ja, super. Aber wir, genau, bei Neruba müssten man theoretisch auch noch die Brücke zu den Shadowlands schlagen. Und da wird es halt kompliziert. Wir wissen nicht genau, wie die Verbindung ist zwischen Maldraxxus und den Nerubern. Es gibt auch, dass es keine gibt, aber das halte ich irgendwie für komisch. Warum haben die Nekropolen, warum haben, und umgekehrt, warum haben die Ziggurats und umgekehrt? Das ist alles.
Naja, aber die Ziggurats und die Nekropolen sind ja mostly vom Lich King, mostly Kerkermeister mit reingebracht worden.
Mhm. Also, ja, gut, man könnte jetzt. Das Ding ist, dann hätten auch die Neruban Arschgehät das. Oh gut, die haben keine Nekropolen. True.
Na, weiß ich nicht. Ja, eine wirkliche Nekropole nicht, aber das über den Raid-Eingang sieht schon stark nach einer aus.
Ja. Ja. Gut, aber dann haben wir was zum Nachdenken für die nächste Folge.
Das sowieso. haben wir da rumgebracht. Ich hab so gesagt, boah, ja, irgendwie, vielleicht schaffe ich heute nur 60 Minuten oder so. Und jetzt haben wir wieder 1,5 Stunden genau geschafft.
Ja, gibt ja viel zu bereden.
Es ist unglaublich, wie viel es zu bereden gibt. Glaubst du, wir kriegen heute Nacht, morgen eine Quest?
Nee, ich glaube, wir kriegen eine 100-Splitter-Sammelquest.
Okay, das also war's. Nicht nochmal, was das Ende irgendwie, was da baumelt, dass wir vielleicht auch nochmal wie in Zaralek-Höhlen in den Raid reingehen und ganz zum Schluss das zerstören, was da baumelt?
Also vielleicht doch, aber ich glaube eher nicht. Nee. Ich sag, Hoffnung. Ich gehe nicht davon aus, ehrlich gesagt.
Ich hoffe es tatsächlich. Gut, alles klar. Dann vielen lieben Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss an alle Zuhörer.
Ciao und bis dann.